Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen,
willkommen zu unserem Podcast Los Ine, der dritten Episode.
Und diesmal haben wir die Ehre und Freude, den Dr. Lorenz Kuske mit uns zu haben. Wir werden über Glaukom reden, Glaukom-Behandlungen im 2026. Wie sieht es dort aus? Weg von den Tropfen-Laser-Implantat-Mix? Oder wie würde KI die Behandlung verändern? Lorenz, noch einmal zu dir. Herzlich willkommen. Du bist schon Chef Glaukom-Chirurgie bei der Gutblick-Praxisgruppe. Ich weiss, bevor wir hier starten, du bist ja ein bisschen aktiv im Bereich Social Media. Hast du deinen eigenen Channel auf YouTube. Du tust immer wieder mal Sachen erklären für jüngere Augenärzte. Was bedeutet das und was bedeutet das? Vielleicht kannst du auch dort etwas dazu sagen. Wie heisst die Channel? Können wir ein bisschen das promoten in diesem Podcast? Und vielleicht stellst du dich auch mal schnell vor für die, die dich nicht kennen. Ich kenne dich natürlich ganz gut. Du hast, glaube ich, auch ein Fellowship gemacht bei einem anderen ganz bekannten Augenarzt. Vielleicht tust du dich da mal vorstellen kurz.
Also super. Ja, erstens mal herzlichen Dank, dass ich da bin eingeladen worden. Freut mich sehr, jetzt da auch mal dabei zu sein. Zu meiner Ausbildung. Ich habe, obwohl es mir eher dir würde zutrauen, aber ich habe meine ganze Ausbildung in Basel gemacht. Obwohl ich in Bern studiert habe, bin ich dann eigentlich die ganze Assistenz- und Oberarztzeit in Basel im Unispital und beim Frank Saches am Bahnhof, Augenklinik Bahnhof Basel gsi, Augenzentrum Bahnhof Basel gsi. Und ich habe nach der Oberarztzeit oder während der Oberarztzeit das Gefühl gehabt, dass ich chirurgisch noch an einen anderen Ort her will, also dass ich noch schneller vorwärts komme und noch die komplexeren Fälle will können. Und vor allem mein Spektrum von nur Katarakt auf Glaukom ausweiten. Und bin darum 2 Jahre im Fellowship beim Ike Ahmed in Toronto, wo das Fellowship GAS Fellowship heisst. Das ist mit 2 A und 2 S geschrieben und steht für Glaucoma and Advanced Anterior Segment Surgery. Und da geht es darum, dass man die komplexen Katarakt, die komplexen Vorderabschnitts Themen wie Irisrekonstruktionen, subluxierte Linsen und so weiter, operiert, sekundäre Linsen und so weiter und natürlich ganz, ganz viel Glaukom. Und das hat unglaublich Spass gemacht. Sehr, sehr harte Zeit gewesen auf jeden Fall, aber hat einen riesen Boost gegeben. Also so im Vergleich, ich bin mit dort 120 Katarakt-OPs nach 2 Jahren Oberarztzeit hergegangen und bin mit über 1000 OPs wieder retourgekommen. Und das ist natürlich etwas, was man, glaube ich, sonst in der Schweiz in 2 Jahren auf so einem komplexen Niveau fast nicht erreichen kann.
Du hast das absolut richtig gesagt. Das genau selber habe ich auch gemacht. Zwar meine ganze Ausbildung, auch Oberarztzeit, habe ich hier in der Schweiz gemacht. Aber schlussendlich, wenn man einen Boost haben, wenn man etwas sehen möchte, was man hier in der Schweiz nicht sieht, dann muss man wegkommen. Man muss die Erfahrung machen, auch im Ausland. Ich war im UK gewesen. Du bist auf Kanada. Genau das ist der Ratschlag an alle jungen Kollegen, die chirurgisch ausgebildet werden. Die müssen sich die Ausbildung suchen und holen. Und dann ist der Weg auch mal ins Ausland. Jetzt, zu meiner Zeit war Glaukom nicht so gerade attraktiv gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, Glaukom ist so ein bisschen verstaubt gewesen. Da hat's Trabekuloplastiken gehabt, und Trabekuloktomien. Da bin ich natürlich in die refraktive Chirurgie abgewandert. Das ist damals noch ganz etwas Neues gewesen und Cooles und Eleganz und ganz modern. Jetzt mittlerweile ist Glaukom ja die neue refraktive Chirurgie, die ist sexy, da hat so viele neue Sachen, Lasers, verschiedene Techniken, minimalinvasiv etc. Vielleicht gerade zu dieser zentralen Frage, sind Augentropfen beim Glaukom noch Standard oder gibt es da wirklich einen echten Paradigmenwechsel?
Also, erstens mal, du hast völlig recht. Ich denke, das Glaukom hat jetzt in den letzten 10 Jahren einen riesen Boost bekommen, einen riesen Fortschritt bekommen, wenn man denkt, dass eigentlich die Trabekulektomie und die grossen Tube-Shunts so seit den 50er Jahren eigentlich für Ewigkeiten das einzige chirurgische waren. Und dann so eben gegen 90er, 2000er die ganzen Tröpfe alle sind gekommen, hat es dann nach 2000 schon langsam richtig angezogen und nach 2010 noch viel mehr, wo all die kleinen Sachen noch zusätzlich auf den Markt kommen. Ersetzen die alle Tropfen? Auf jeden Fall nicht, aber ich habe das Gefühl, es kommt trotzdem dem Patienten gut, dass es deutlich mehr Auswahl gibt, weil vorher der Standard ist doch sehr häufig gewesen. Man tut so lange Tropfen, wie es nur geht, bis kurz vor Licht aus. Und dann schickt man es noch dem Glaukomchirurg für die Trabekulektomie. Und mit den neuen Optionen haben wir schon deutlich mehr. Und was ich im Moment eigentlich als Schema habe, ist, dass ich, wenn nichts dagegen spricht, mit einer SLT anfange sogar. Und dann auf Tropfen, zusätzliche Tropfen wechseln. Und dann wäre der nächste Schritt für mich Mix. In der Schweiz haben wir natürlich mit dem Mix gerade ein kleines Problem. Und gerade die ganzen neuen, wie das heißt, sexy Sachen sind in der Schweiz gerade nicht so lukrativ oder fast nicht möglich zu machen, abrechnungstechnisch. Anyways, der nächste Schritt wäre nachher für mich nach dem Mix irgendetwas möglichst Sicheres als Filteroperation. Das kann eine Trabekulektomie sein, das kann aber auch irgendeines von den kleineren Stäuchchen sein, die filtrieren unter die Bindehaut. Und erst nachher weiterhin kommt für mich ein grosses Implantat. Paul, Berwelt, Ahmed. Und als allerletztes, jetzt in meiner Eskalationsstufe ist Zyklophotokoagulation, wobei die Mikropuls-Zyklophotokoagulation doch auch etwas Interessantes ist, und das haben wir in Basel sehr häufig gemacht, als eine relativ frühe Variante, weil wir die ganzen Nebenwirkungen oder die gefährlichen Sachen, die man bei Zyklophotokoagulation hat, starke Entzündungen, Makladem und vor allem starke Hypotonie, viel weniger hat.
Hast du da eine Art Cut-off, sagen wir, ab welchem Stadium von einem Glaukom würdest du mit dem und dem anfangen? Sagen wir, mit welchem Druck würdest du mit dem und dem anfangen? Zum Beispiel das SLT. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist jetzt nicht etwas, wo jetzt den Druck massiv senken kann. Vielleicht hast du andere Erfahrung, aber in meinen Augen macht es ein bisschen etwas, aber nicht wirklich viel. Dann müssen wir genauso kombinieren. Man sagt, SLT wirkt besser, wenn es nativ mal benutzt wird, ohne dass man vorher mit den Tröpfchen schon gemacht hätte. Hast du irgendwelche Cut-offs, wo jetzt der Augenarzt in seiner Praxis sagt, hey, bei dem und dem, jetzt habe ich es glaube ich kaum gesehen, ist ja sowieso eine chronische Krankheit, also das ist ja sowieso eine fließende Krankheit, man hat ja nie eine Diagnose von einer Sekunde auf die andere, aber trotzdem gibt es da Cut-offs, wo du sagst, hey, da würde ich jetzt mit dem anfangen oder da würde ich mit dem anfangen. Und zweitens, wenn du mit Tröpfchen anfängst, mit welchen, was ist so dein ein Schema, du als Glaukom-Spezialist, was empfiehlst du? Mit was würde man anfangen? Was würde man benutzen?
Also, wir können ja gerade in der ganzen Patientengeschichte von vorne anfangen. Vorausgesetzt, man würde es jetzt sehr, sehr früh erkennen, oder? Jetzt mal vorausgesetzt, der Fall, der Patient kommt nicht mit einem Druck von 50 und halb blind, sondern man sehr, sehr früh hat fangen so einen hohen Druck und noch nichts. Also, die sogenannte okuläre Hypertension. Der tue ich ehrlicherweise immer mit dem Patienten besprechen, was die Risiken sind, wenn man das eine oder das andere macht. Ich bin nicht jemand, der nur rein wegen dem Druck irgendetwas macht. Und vielleicht auch das Konzept, wenn Zuhörer irgendetwas mitnehmen wollen oder nur einen Satz mitnehmen wollen. Für mich ist wirklich wichtig, beim Glaukom, bei der Therapie vom Glaukom geht es nicht um irgendeinen speziellen Druck zu erreichen. Sondern es geht darum, die Progression oder die Verschlechterung, die Erweiterung vom Schaden zu verhindern. Und das ist unterschiedlich je nach Stadium, das ist unterschiedlich je nach Alter und unterschiedlich je nach Krankheitstyp. Und darum kommt jetzt jemand mit einem rein hohen Druck, aber noch kein Schaden am Sehnerv, dann tue ich das mit diesen Leuten immer besprechen. Ich zitiere die OHTS-Resultate, dass sie ein Risiko haben von einem Glaukomschaden von etwa 10% in den nächsten 5 Jahren zu entwickeln, wenn wir nichts machen. Und das kann ich halbieren auf etwa 5%, wenn wir es behandeln. Und wenn die Leute sagen, oh, ich will auf komplett Nummer sicher, dann machen wir etwas. Das ist das SLT oder Tropfen. Wenn die Leute sagen, ja, nein, das irgendwie schießt mich doch ein bisschen an. Und dann tun wir häufig einfach beobachten, tun es aber regelmässig sehen. Und sobald etwas passiert, sobald wir sehen, wir warten nicht bis der NFL ins Rote kommt, sondern sobald die dünner wird, fangen wir an. Und ab dann ist für mich klar, der Druck für den Patienten geht nicht. Und da gibt es ganz spannende Dinge. Also ich mache das jetzt schon wirklich seit längerem so. Und dort bin ich immer wieder erstaunt, wie es Leute gibt, die mit einem Druck von 28 über 5 Jahre rumlaufen, ohne die geringste Veränderung. Und andere, die mit 23 wirklich klaren Schaden entwickeln. Und darum probiere ich das wirklich von der Progression und nicht vom Druck abhängig zu machen.
Tachymetrie tun wir dann auch noch messen, oder? Zum Schauen.
Natürlich, natürlich. Genau. Gehört für mich dazu, also in dem Ganzen, man hat einen Patienten mit hohem Druck, ist für mich natürlich wichtig, als allererstes den Grund für einen hohen Druck herauszufinden. Und dazu gehört Pachymetrie, um überhaupt den Druck einschätzen können. Man hat sich ja geeinigt, oder die aktuelle Lehrmeinung ist ja, dass man eigentlich nicht mehr die Pachymetrie-Formeln brauchen und irgendeine absolute Zahl abziehen vom Druck. Aber er sollte es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass jemand mit einer dünnen Hornhaut sicher ein bisschen weniger hohen Druck darf haben als mit einer dicken. Und nachher gehört für mich auf jeden Fall dazu die Gonioskopie. Das probiere ich jetzt immer zu promoten. Und ich probiere auch den Kollegen, insbesondere jetzt, wo man im Tardoc den Vorderabschnitts-OCT abrechnen kann, schmackhaft zu machen, dass ich als Vorderabschnitts-OCT machen, wenn sie keins haben, eins kaufen, weil es gibt so viel Auskunft. Es gibt eben so viel Auskunft. Ich habe so häufig die Situation, dass jemand kommt mit einem Offenwinkelglaukom angeblich und man sieht die Gonioskopie oder kann bildlich darstellen im Vorderabschnitt sozusagen, dass es etwas ein Engwinkelthema ist. Und das gehört für mich dazu, Pachymetrie, Gonioskopie, Vorderabschnitt, OCT, Entzündungsstatus, Pigmentdispersion, all die sekundären Glaukom natürlich ausschließen und entsprechend natürlich die Behandlung einlenken. Und wenn wir aber dann zu der Behandlung schreiten, wenn es wirklich darum geht, jetzt wollen wir einen tieferen Druck, der Druck ist für den Patienten, für das Auge nicht mehr akzeptabel, der ist für mich insbesondere in dieser eher jüngeren Population, arbeitstätig, vielleicht noch viel auf Reisen oder im Ausgang oder was auch immer, dort ist für mich die SLT wirklich ein riesen Benefit, weil ich bin überzeugt, dass die ihre Tropfen Halbzeit vergessen. Ich selber weiss, dass wenn ich mal Medikamente nehmen muss, dann nehme ich die so lange, wie es weh tut und nachher vergesse ich jede dritte Dosis, die 100%ig und für eine Krankheit, die man lebenslänglich tropfen muss und nichts spürt, ist das sicher die bessere Variante. Und ich habe tatsächlich in meiner Erfahrung relativ gute Resultate. Also ich komme etwa an die Resultate von der Leitstudie her, dass ich etwa 30% Drucksenkung erreiche und auch etwa bei den 70% der Leute. Von dem her also wirklich zum Teil sehr beeindruckende Drucksenkungen, die lange anheben. Und was mich vor allem fasziniert, ist, dass in der Leitstudie jetzt gerade noch dieses Jahr ist zum Beispiel auch noch ein Paper rausgekommen, Analyse, wo man hat nicht auf den Druck selber nur geschaut, sondern auf die Gesichtsfeldprogression und gesehen hat, dass in der SLT-Gruppe bei gleichem Druck wie der Tropfengruppe weniger Progression entstanden ist. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man einerseits weniger Schwankungen hat. Das könnte eine mögliche Erklärung sein. Und andererseits eben die Adhärenz als möglichen Grund dafür hat. Und wir haben genau gleiche Resultate in der Horizon-Studie gesehen vom Hydrus damals, von einem Mix, wo sie auch das haben angeschaut und gemerkt, die Drucksenkung ist nicht wahnsinnig gewesen, aber die Reduktion von der Gesichtsfeldprogression hat hat funktioniert. Also es scheint ja noch einen gewissen Effekt dort zusätzlich zu sein, den man auf dem Schirm muss haben, nebst dem reinen Druckeffekt.
Bei dem SLT, wir machen das außer 2-3 Jahren und das, wenn man es mal hätte, macht man es dauerhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder kriegt jetzt praktisch ein SLT noch dazu. Ob es schon Tröpfchen gehabt hat oder nicht, oder als Erstpatient bei uns ist tatsächlich bei mir, also am SLT, wird bei mir jetzt da eigentlich jeder, der Glaukom hat und dann mache ich mal zuerst mal ein SLT, weil es eben relativ harmloser Eingriff ist. Von diesen Schusszahlen, wie viel machst du da Schuss und wie viel Energie benutzt du? Man sagt ja, man sieht ja da die Bubbles und dann soll man wieder zurückdrehen. Aber wenn man sie zurückdreht und die Bubbles dann doch nicht sieht, dann nervt es eigentlich auch wieder, weil man nicht ganz genau gewusst hat, hat man überhaupt etwas gemacht? Auf was schaust du da?
Hey, ich tue tatsächlich wahrscheinlich mit zu höher Energie, also jetzt im Vergleich zu genau wie die eigentliche vorgesehene Energie ist, therapieren. Ich tue tatsächlich genau eine Stufe über dieser Schwelle probieren zu lasern. Also anstatt eine Stufe unter den Bubbles, wie man es eigentlich sollte, mache ich so, dass man gerade nur die Bubbles sieht. Ich mache nicht, dass es einen riesen Whirlpool gibt, aber ich werde es wirklich gerne fast bei jedem Schuss sehen. Ich mache mittlerweile beide Augen 360 Grad, irgendwo zwischen 100 und 150 Schuss. Und die Energie, ich glaube, das variiert sehr von Gerät zu Gerät, aber jetzt bei unserem Gerät bin ich irgendwo zwischen 0,7 und bis zu 2 bei einem sehr durchsichtigen Trabeckel-Maschenwerk.
Gut, 2 habe ich noch nie benutzt, aber dann sind wir, da bin ich auch, also ich mache auch 360 und aber macht so ca. 100-110 Schüsse und ja. Ich habe das Gefühl, wenn's, je höher der Druck, desto mehr geht der Rabe. Wenn es so ein bisschen niedrigerer Druck ist, dann macht es auch weniger Effekt. Aber das sind ja die 30%, oder? Nehme ich mal an. Dann ist schon natürlich die 30% auch höher, oder?
Absolut richtig, absolut richtig.
Und bei den Tröpfchen, was machst du dort als First-Line-Therapie? Aber wie du gesagt hast, ja, es gibt da natürlich Compliance-Probleme mit denen immer wieder mal.
Genau, richtig. Bei den Tropfen, ich tue mich schon eigentlich größtenteils daran halten, dass man mit einem Medikament anfangen, nicht gerade mit Doppelmedikament. Und Prostaglandin ist ja der Klassiker. Ich tue mich ein bisschen weniger am Wirkstoff selber orientieren als an der Anzahl Tropfen. Und im Moment gibt es in der Schweiz halt für Prostaglandin und für Beta-Block-Tröpfchen, die man einmal am Tag geben kann. Und wiederum die gleiche Argumentation wegen der Adhärenz gebe ich lieber jemandem, der neu in dieser ganzen Krankheit ist und neu in diesem ganzen Thema ist, etwas, was er nur einmal am Tag muss machen muss, also etwas, was er zweimal am Tag muss machen muss, dann hat er halb so viele Chancen, um etwas zu verpassen. Und darum tue ich entweder Prostaglandin oder Beta-Blocker anfangen. Das mache ich ein bisschen abhängig. Ich bin grundsätzlich eigentlich rein vom Auge her gar kein Fan von Prostaglandin. Und gerade wenn wir von jüngeren Leuten reden, wir kennen ja all die 90-Jährigen mit Augen, die fast hinten im Hirn sind und fast nicht dazukommst bei der Kat-OP, oder? Und das hat irgendjemand mal mit diesen Prostaglandin schlussendlich gemacht. Nebst dem, dass es natürlich im Alter auch sonst eine Fettgewebeatrophie gibt. Und darum, ich bin nicht ganz so Fan von der Prostaglandin, gebe es trotzdem relativ häufig, bin aber auch grosser Fan von Beta-Blocker in der richtigen Patientenpopulation und richtig aufgeklärt. Gerade wenn ich das Gefühl habe, das sind Sportler, wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand, der auf Leistung schaut, dann ich das immer ganz klar ansprechen, wenn ihr merkt, dass eure Leistung schlechter ist, nicht einfach aufhören zu tropfen, sondern erstens natürlich komprimieren vom Tränenweg oder mir näher etwas sagen. Und auch ganz wichtige Dings, es ist immer ein bisschen peinlich und sicher als Mann einfacher zu machen als Frau, aber Impotenz ansprechen, das muss man auf jeden Fall bei den Beta-Blocker, gerade so bei Männern, die eben auch so in die zweite Lebenshälfte kommen, dort muss man gut schauen, dass...
Meinst du, ich sollte jetzt meine Beta-Blocker absetzen?
Genau, Beta-Blocker absetzen. Nein, und das Zweite ist Depression. Also ich habe wirklich einen Fall im Kopf, der mich so beeindruckt hat. Eine Patientin, die ich wegen viel zu hohem Druck eine Filteroperation gemacht und dann natürlich auch die Tropfen abgesetzt, beide Augen operiert. Und die ist zurückgekommen und hat gesagt, sie fühle sich wie neugeboren. Ihr sei jetzt über 10 Jahre Altersdepression diagnostiziert worden. Aber sie, also nach, seit mir eine Augenoperation fühle sie sich wie ein neuer Mensch. Und ich bin 100% überzeugt, dass es der Beta-Blocker war, was sie seit Jahren hat genommen, was das ausgemacht hat. Weil ich glaube nicht, dass ich mit mir, mit meiner Trabekulektomie noch Glückshormone irgendwo getroffen habe.
Du vielleicht, ich weiß nicht, Endorphine freigelöst durch.
Genau, durch
die Trabekulektomie. Ja, super. Also, die Tröpfchen, ja, die machen gelegentlich Ärger, oder? Mit der Compliance und auch mit Nebenwirkungen und so weiter. Vor allem eben die Prostaglandin, die können ja Wimpernwachstum, Verfärbungen ums Auge. Ein Auge sollte man sowieso nicht behandeln mit denen, sondern immer beide. Aber es gibt ja jetzt neuere Sachen, oder? Wie zum Beispiel Medikamentendepots, Implantat. Kennst du die Tobits aus? Was gibt es da Neues auf dem Markt?
Sind wir leider in der Schweiz ja auch wieder hinten drin, beziehungsweise haben keine Möglichkeiten. Es hat ja da ein Bimatoprost-Implantat mal gegeben, das kurz vor der Zulassung war in der Schweiz. Habe ich sogar mal noch so Spezialdings angemeldet, für eins zu implantieren bei uns. Und wir haben tatsächlich in Kanada ein paar von denen implantiert. Das Turista ist eigentlich genau das gleiche wie ein Osodex. Es ist auch so ein Stäbli, wo einfach Bimatoprost drinnen ist, das Cortison. Und du tust das anstatt die Glaskörper einfach in die Vorderkammer implantieren. Und der Injektor sieht übrigens wirklich fast genau gleich aus wie beim Osodex. Einziger Nachteil, das Ganze ist nur für ein oder zwei Anwendungen zugelassen. Und das soll etwa ein halbes Jahr nützen und nachher bist du wieder gleich weit. Und für eine Krankheit, die man ja 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre muss behandeln, finde ich das als Lösungsstrategie nicht so gut. Weil
was ist der Grund, dass man es nur ein, zwei Mal benutzen darf?
Es ist einfach so zugelassen. Ich meine, da müssten sie halt jetzt einfach Studien dazu machen, dass man das auch 100 Mal drin tun kann. Es ist nicht für mehr zugelassen. Und das Zweite ist natürlich, jedes Mal, wenn man ein eigentlich intaktes Auge aufmacht, hat man gewisses Risiko. Das Stäbli ist frei schwimmend, wobei es tut sich dann schon im Kammerwinkel irgendwo absetzen. Aber doch, also kann das halt ein bisschen rumkumpeln und potenziell einem Horn- und Endothel nicht gut tun. Und darum bin ich jetzt nicht davon überzeugt, dass das im Speziellen die beste Variante wird sie für die Zukunft. Es gibt auch ganz, ganz spannende Implantate, wo man eine Art wie ein Eye-Stand einfach tut, in Kammerwinkel implantieren. Also das iDose heisst das. Das wird in Amerika etwa die noch gemacht. Ich kenne jetzt einige, die das machen. Wirkt relativ lang. Aber auch hier das Problem natürlich, jedes Mal die Hornhaut aufschneiden und das Auge mit Viskoelastikum füllen. Wenn man das als Langzeittherapie plant, weiss ich nicht, ob das das Beste ist. Und darum, für mich ist weiterhin SLT ist eine super Lösung und Tröpfchen für die frühen Phasen. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal zu Medikamenten kommen, die wirklich sehr, sehr lang wirken oder zu Applikationssystemen, die man von extern relativ einfach immer wieder auffüllen, ohne dass man jetzt mal so gehen muss.
Ja, absolut tipptopp. Jetzt haben wir eigentlich schon den Übergang gefunden von SLT-Tröpfchen zu kleinen operativen Eingriffen, um die Medikamente reinzubringen. Aber jetzt gibt es ja noch, und wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, das sogenannte Mix, wo in der Schweiz ja momentan, zum Thema Darbuck etc. müssen wir jetzt nicht gerade reden, aber ein bisschen in der Schweiz unterdurch sind bezüglich Krankenkasse und Vergütung. Was gibt es da im Moment auf dem Markt und was benutzt du selber und wann sind für dich die Cut-offs, um zu sagen, jetzt mache ich da mal einen Eingriff, bevor ich da die grosse Operation mache, vielleicht eventuell eine kleinere, wo der Druck genauso gleich kann senken. Was sagst du zu dieser minimalen, massiven Glaukonchirurgie?
Also zuerst mal zu der Zulassung. also beziehungsweise Zulassung ist natürlich immer noch weiterhin da, aber die Vergütung, das hat tatsächlich nichts mit dem Tardog zu tun, das ist ja schon im 24 gekommen, ab 1.1.24. Und da kann ich die guten Nachrichten sagen, dass wir da von der Glaukom-Gruppe gerade letzten Monat den Antrag haben eingereicht, via Tarifkommission und via SOG-Vorstand. Und der sollte hoffentlich an der nächsten ELGK-Sitzung besprochen werden. Ob es dann noch Rückfragen gibt und ab wann das wieder umgesetzt würde und ob es umgesetzt wird, ist ja fraglich. Aber potenziell kommen Mix wieder zurück in die Grundversicherung. Das wäre natürlich schön. Und was mache ich aktuell? Ich biete weiterhin Mix an, halt im Selbstzahlerbereich. Und dort ist natürlich der Preis ein Thema und muss man immer gut mit dem Patienten besprechen. Die sind nicht ganz billig. Es gibt trotzdem den einen oder anderen, der das gerne will und wo das eine gute Lösung ist. Für einen Cut-off, das, was ich wirklich nicht mache, ist, dass ich ein Mix implantiere, um irgendeinem Patienten irgendetwas zu versprechen. Also, dass man, wenn ich weiss, jetzt gibt es nur noch eine Chance, jetzt muss die nächste Woche muss sich etwas ändern, sonst geht es Bach ab, dann ist Mix nicht die richtige Wahl. Mix ist für mich die richtige Wahl, wenn es darum geht, insbesondere bei Kataraktoperationen, wir gehen sowieso ins Auge rein, wir nehmen sowieso das Risiko auf uns, dass wir Schnitte im Auge haben, dass wir potenzielle Infektionsquellen haben, potenzielle Entzündungsquellen haben. Und dann tun wir ohne grosses zusätzliches Risiko nochmal etwas machen und können dem Patienten die Chance geben, entweder einen stabileren, tieferen Druck zu haben oder weniger Tröpfen. Ich tue es aber nie irgendjemandem versprechen, da hat er garantiert eine Tropfenfreiheit und es ist glaukomisch perfekt stabil. Im Gegensatz zu einer Filteroperation, wo man wirklich, muss sagen, so, jetzt müssen wir etwas machen und dann bin ich ganz sicher, die sind nachher tief und ohne Tropfen, zumindest für einen Moment. Wer sind also die richtigen Kandidaten? Frühe Glaukom, wo im besten Fall schon einen Katarakt haben, also milde bis moderate Glaukom, lieber milde, wo man das Gefühl hat, erstens, habe ich das Gefühl, auch bei Trabekelmaschenweg-basierten Problemen, also gerade eine Pigmentdispersion funktioniert sehr gut, das PEX funktioniert sehr gut. Dort und auch eher bei diesen frühen Glaukom, der funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Ich mache wenig Standalone-Mix, meistens kombiniert mit Katarakt-OP. Dort, wo ich Standalone-Mix mache, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir den Begriff Mix definieren. Mix Minimally Invasive Glaucoma Surgery oder Microinvasive Glaucoma Surgery kann man relativ breit fassen und das ist so ein Trendwort gewesen, was sich jeder damit geschmückt hat. Also lange haben auch die ganzen Implantate, die neu auf dem Markt kamen, sich Mix genannt. Und das ist für mich nicht der Fall. Also für mich ist ab dann, wo man die Bindehaut auftut und eine filtrierende OP macht, egal wie klein das Schläuchli ist, ist für mich kein Mix mehr. Mix ist für mich alles, wo man eigentlich die Bindehaut in Ruhe lässt und noch sich die Chance lässt, später mit einer Trabekulektomie, wenn eine Frau oder gesehen oder was auch immer, etwas können zu machen. Das heisst, dort haben wir von den einfachste Goniotomie, einfach mit dem Messer schnell ein Schnittli machen, über die ab interna Trabekulektomie. Da gibt es verschiedenste Geräte dafür. Ich mache es am liebsten tatsächlich einfach mit einer gebogenen 27-Gauge-Nadel. Die kann man vorne so 90 Grad abbiegen und nachher kann man das Trabekulmaschenwerk extidieren. Funktioniert fantastisch. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und nachher für grössere, also wenn ich grossflächiger das Trabekelmaschenweg auftue, kann man mit der sogenannten GAT, Koniskopie-assistierte transluminale Trabekulektomie oder Trabekulotomie, Dort tut man entweder einen Faden, das ist wieder meine Lieblingsvariante, oder so einen Katheter in den Schlemmkanal einführen und dann das Trabekelmasch weg aufreißen.
Wäre das jetzt für dich immer noch Mix-Operationen, kombiniert mit einer Katarakt, oder ist das denn für dich kein Mix? Also meine,
das ist noch eine schwierige Frage. Und nochmal noch schnell, um das Thema abschließen, das sind jetzt so ein bisschen die, wo man nicht viel braucht oder nicht viel hinterlässt. Und dann noch die zwei Sachen, wo man etwas hinterlässt, oder die drei, wo man etwas hinterlässt, sind Stents, oder? Da haben wir den Eye-Stent, wir haben den Hydrus, die in den Schlemmkanal reingehen. Und nachher haben wir noch den Mini-Check, der suprachoroidal ist. In der neuen, oder das, was häufig, wenn man über Mix redet, redet man eigentlich über die Implantate. Weil das ist das, was neu ist, das ist das, wo die grossen Fortschritte gemacht wurden. Goniotomie, das macht man auch schon seit 100 Jahren, oder nicht, aber also, das kennt man schon lange, dass das nützt, insbesondere bei den Babys oder bei den Kindern, das funktioniert. Und darum ist für mich jetzt auch in dieser Situation ist das etwas, wo ich, wenn ich jetzt von Mix rede, rede ich tatsächlich häufiger von den Stents als tatsächlich von diesen Schnittverfahren.
Und ein Xenimplantat wäre jetzt...
ist für mich ein Filter-OP.
Ist ein Filter-OP, okay, gut. Ja. Weil dort machst du eigentlich nicht Bindehaut auf, aber du spritzt schon ein bisschen...
Genau, du spritzt Vitamin
und ja, genau.
Also, lustigerweise, ich mache Bindehaut jetzt mittlerweile auf, weil ich das Gefühl habe, es macht so viel bessere Resultate, also ob ich es sehe. Weil ich habe so viel bessere Kontrolle darüber und viel weniger Vernarbungen. So. Nichtsdestotrotz, für mich ist die Mix-Chirurgie ist immer etwas, wo man so ein kleines nützt nichts, so schatz nichts Thema. Also, nochmal eine Chance, die Bindehaut nochmal ein bisschen schonen, weil wir wissen alle, auch der beste Glaukomchirurg hat einfach nach 10 Jahren ist die Hälfte oder mehr von diesen Trabekulektomien vernarbt. Und wenn man dann mit 50 anfängt, dann bleibt dann nicht mehr viel Bindehaut übrig, wenn man nachher mit 90 noch zum dritten oder vierten Mal muss operieren. Das heisst, auch wenn die Mix oder all die minimalinvasiven Verfahren immer wieder ein bisschen in Verruf kommen, von wegen, ja, sie nützen ja viel weniger als eine Trabekulektomie. Ja, aber für mich ist jedes Jahr, wo wir eine Bindehautfiltration rausschieben können bei einem jüngeren Patienten, ist auch sehr, sehr viel wert. Weil jetzt bei einem 90-Jährigen muss man nicht noch probieren mit Mix, aber bei einem 50-Jährigen, wenn der schon die erste TE machst und nachher mit 60 die erste Revision und dann mit 65, 70 und dann bist du ja schon, dann wird es immer schwieriger und immer komplikationsreicher.
Absolut, total.
Sehe ich so den Stellenwert von denen, genau.
Es gibt ja auch so, du hast schon geredet von der Trabekulektomie und so weiter, es gibt ja auch so mit Laser, was sagst du dem ELT-Laser?
Ah, stimmt, das, danke vielmals, das habe ich nämlich vergessen auf der Auflistung von vorher, ja. Klar, also grundsätzlich Mix, ich tue es, oder die ganze minimalinvasive Chirurgie tue ich eigentlich einteilen in, entweder man tut einfach das Trabekelmaschwerk überwinden, man tut den Schlemmkanal noch mit aufdilatieren oder man geht komplett neu anders suprachoroidal. Und dort bei der Überwindung vom Trabekelmaschwerk haben wir einfache Schnittverfahren, mal schnell drei schneiden, ein kleines Schnittchen, grosse Verfahren, wo man fast zirkulär aufreißen und dann mit den Stents kleine Bypass-Verfahren oder eben auch Laserverfahren, wo man Löcher macht. Also da haben wir einerseits ab interno, wo wir mit einem Excimer-Laser reingehen und dort Löcher reinmachen ins Trabekelmaschenwerk. Und dann gibt es jetzt ganz neu, das ist jetzt gerade an der EGS, European Glaucoma Society Meeting, das Jahr vorgestellt worden, oder eben mir neu gewesen, ein System, das ab externo, also ohne das Auge zu eröffnen, genau das auch macht. Mit dem Laser tut kleine Fensterchen ins Trabekelmaschenwerk hineinschneiden. Finde ich die einen besser als die anderen? Nö. Ich habe das Gefühl, die sind auch ungefähr vergleichbar. Und hat jeder seine eigene Präferenz, was ihm am liebsten passt. Jeder hat seine Vor- und Nachteile.
Schlussendlich spielt ja wahrscheinlich eben die Patientenselektion doch eine richtige, wichtige Rolle, zum herauszufinden, wer für was geeignet ist.
Genau, das ist genau so. Und dort ist auch wirklich wichtig, also eben, es geht wirklich darum, die milden bis moderaten Glaukom ein bisschen tiefer zu bekommen, ein bisschen weniger Tropfen. Schon nur, anstatt 2 Tropfen, nur noch 1 Tropfen ist auch schon viel wert.
Genau, absolut. Das
ist genau richtig. Und jetzt, genau, welches Verfahren das man macht, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und die HFDS gibt es ja noch von Örtli, wo man da mit Ultraschall macht. Oder wie man das Loch macht, bin ich überzeugt, machen spielt nicht so eine Rolle.
Du bist ja auch schon mal gesehen am Winterthur Ophthalmology Symposium. Was?
Jawohl.
Und ich mag mich gut erinnern, du hast, das war nicht das Jahr, gewesen, letztes Jahr, glaube ich, ist das gewesen, oder? Hast du einen Vortrag gehalten über Tubes?
Genau.
Sind die überhaupt noch aktuell oder nicht? Und du hast jetzt die zweite Möglichkeit, etwas für die Tubes zu sagen. Also ich glaube, du bist nicht abgeneigt, die Tubes.
Nein.
Für wen sind die schlussendlich? Also bei wem würdest du die machen?
Ja, also für mich haben Tubes weiterhin, also die ganzen Drainageimplantate, die grossen Drainageimplantate, haben weiterhin einen grossen Stellenwert. Aber sie kommen relativ weit hinten in der ganzen Eskalationsstufe. Warum? Man hat einen sehr grossen Schlauch. Also die ganzen die Standardimplantate, Bärwelt, Achmed, haben 630 Mikrometer Umfang. Also das sind richtig grosse Schläuche, die man im Auge hat. Darum bin ich auch ein grosser Fan, die in Sulcus reinzutun, wenn es das Auge erlaubt. Das bringen sie. Oder zumindest mit einer Iridotomie möglichst tief hinten reinzutun, damit man nicht die Hornhaut zu fest gefährdet. Ich finde, es gibt relativ unterschiedliche Indikationen je nach Implantat. Gerade das Achmed-Implantat, das ja so ein Ventil hat, das ist typischerweise Fire and Forget, sozusagen. Also kann man wirklich ein Achmed kann man implantieren, zutun und nie mehr anschauen. Machen wir natürlich nicht, aber das ist wirklich vielleicht eine spannende Anekdote. In Kanada ist das die Lösung gewesen für all die Patienten, die mit dem Flugzeug kommen müssen, weil sie von irgendeiner ultra abgelegenen, entweder in einer kleinen Insel oder eben irgendwie 2 Tage müssen fahren, bis sie in der Stadt waren und so. Die haben auch ein Achmed-Implantat bekommen, da hat man gewusst, das kann man rein tun, dann passiert nicht mehr viel oder kann nicht so viel passieren. Und es ist übrigens auch in den Fellowships typischerweise die erste OP, die die Fellows oder die Assistenzärzte dürfen machen, weil es einfach nicht so schwierig ist. Nichtsdestotrotz, man kann trotzdem mal das eine oder andere falsch machen natürlich. Und ich tue die natürlich genauso kontrollieren. Und sie kommen ehrlicherweise und typischerweise dann wieder relativ schnell auf mit dem Augendruck. Darum ist das für mich die Lösung, für die Patientin, wo man schon fast nicht mehr die Spaltlampe bringt, vor lauter Kyphose oder was im Rollstuhl oder so schlägt. Und das sind ja typisch, wie es die ganz alten, dekompensierten PEX-Glaukom, kann man noch Tubus rein tun und also Sachen mit rein tun und nachher hat man noch mal ein paar Jahre gekauft. Und die anderen, also jetzt insbesondere Pol-Implantat, wird im Moment sehr populär in der ganzen Welt und auch in der Schweiz. In der Schweiz haben wir es, glaube ich, etwa seit 2 Jahren zur Verfügung. Das Pol hat den Vorteil, dass wir einen kleineren Durchmesser vom Schlauch haben. Ich habe es jetzt noch nicht so viel implantiert, aber die ich implantiert habe, sind fantastisch rausgekommen. Und ich habe das jetzt gemacht bei Uveitiker und bei Silikonöl-Glaukom, wo immer wieder, wo einfach, also haben wir vorher etwas anderes Tee oder Reservoir oder gesehen oder so versucht. Und es hat immer wieder vernarbt und immer wieder vernarbt. Und dann mit der grossen Platte ist das jetzt erledigt. Auch wenn Bindehautverhältnisse vorne am Limbus nicht so gut sind, ist mir lieber, wenn es weiter hingere, möglichst weit hingere, ins Auge filtriert. Und für das sind die auch sehr gut. Also vor allem Uveitis Juvenil Neovaskularisation, dort kann es sehr, sehr gut funktionieren. Überall dort, wo sehr, sehr starke Vernarbungsreiz entsteht.
Es ist lustig, dass der das Ahmed so klassifiziert ist und es stimmt eigentlich, ich kann nichts dagegen sagen, weil wo ich Fellow gesehen bin in England, und ich muss einfach ist auf der Liste, sind die Ahmed-Tubes gewesen. Bei all denen, die ja vernarbte Oberfläche, Glaukom, Hornotransplantationen. Und das hat dir eigentlich nie jemand gezeigt. Du hast das müssen einfach in der Routine nähen, das Teil reinstecken und gut war's. Also Ahmed, das erinnert mich selber an meine UK-Fellowship-Zeiten. Es hat ja kein Glaukom-Chirurg gehabt bei uns in dem Moment. Und dann sind wir die Kornea, haben das selber, die Glaukom-Operation, dauerhaft gemacht, ohne dass wir da gross irgendwie geteacht worden sind, zwar von einem anderen Kornea-Chirurg, aber nicht wirklich als Glaukom-Spezialisten. Aber das eine andere Frage, also ich bin dumme Frage, du bist ja mit dem Eik Ahmed gesehen. Hat der nicht etwas zu tun mit dem Ahmed-Implantat oder seinem Vater, Grossvater oder so?
Gar nicht, also das ist von Martin Ahmed, heisst er, glaube ich, erfunden worden. Ich hat nichts mit dem Eik Ahmed zu tun.
Hat wahrscheinlich schon viel gefragt, nehme ich mal an.
Wahrscheinlich profitiert er so ein bisschen von diesem Druckschluss auch mit. Er hat absolut nichts mit dem zu tun. Er hat aber bei der Ahmed versus Berwelt und Ahmed Berwelt Comparison, also ABC-Studie, hat er mitgemacht. Soviel ich weiß, also dort hat er sich sicher auch involviert. Und nochmal eine kleine Anekdote zum Ahmed-Implantat. Im Fellowship hat es so ein Spiel gegeben. Du hast, es hat Beat the Clock geheissen, und du hast für jeden Schritt beim Ahmed hast 2 Minuten Zeit gehabt. Und es ist immer die Stoppuhr gelaufen. Und ab dem, wo du 2 Minuten überschritten hast, hast du müssen abgeben an Consultant. Und so, so.
Bei euch, dort in Kanada.
Wir haben probiert, uns beizubringen, dass man die wirklich relativ schnell machen kann. Und es ist, ich glaube, 15 Minuten oder so, ist, glaube ich, das schnellste, was ich gemacht habe. Mit einer Skleradeckung. Ohne Skleradeckung könnte man es sicher noch schneller herbringen. Ja, auf jeden Fall, das ist sicher in der Schweiz nicht angebracht, dass man die nie mehr kontrolliert. Ist immer noch sehr, sehr gute Möglichkeit.
Hey, wenn ich so mit meinen Blättern anschaue, die ich mir da vorgeschrieben habe, mit den Fragen, sehe ich, dass ich eigentlich praktisch alles so jetzt mit dir durchgegangen bin. Was ist eigentlich Zukunft, Ausblick? Was siehst du für die Zukunft? Was wird stark werden? Was wird sich entwickeln? Was wird weggehen? Hat es da neue Trends in der Glaukombehandlung?
Neuroprotektion ist ein riesiges Thema, das aber leider ein bisschen frustrant ist bis jetzt. Also das wäre natürlich das Beste, oder? Wenn wir etwas würden finden, dass der Sehnerv überhaupt gar nie richtig Schaden nimmt und dass wir ihn irgendwie noch schützen können. Ich habe das Gefühl, auf der Druckschiene wird es weitergehen mit spannenden Implantaten, mit spannenden OP-Möglichkeiten, die immer mehr rauskommen. Die grosse Challenge, die wir ja weiterhin nicht richtig gelöst haben, ist, jedes Filterimplantat oder jede Filteroperation ist abhängig davon, dass die Bindung nicht vernarbt. Und wenn wir das irgendwie noch schleuer als mit Mitomycin C können modulieren, es gibt da Versuche mit Bestrahlung, es gibt x verschiedene andere Injektionen oder also andere Medikamente, die man testet. Wenn wir das natürlich noch ein bisschen besser in den Griff bekommen, wäre es noch mal viel, viel besser für die Patienten. Dort, wo ich aber die grösste Veränderung in der Zukunft sehe, ist bei der Diagnostik, weniger als bei der Therapie. Und zwar sind wir ja ehrlich, wir tun unsere Gesichtsfelder nebeneinander haben und sagen, sieht etwa gleich aus, oder?
Das ist ja so.
Und natürlich haben wir, also es kommt darauf an, welches Gerät das man verwendet. Wir selber haben jetzt Octopus von Hagestreit, hast nicht Trendanalysen, die ich aber anschaue. Und doch ist das immer, ein Wert, wo die ganzen, was ist, irgendwie 85 Punkte oder so, soll repräsentieren, wo einfach fast nicht möglich ist. Und ich habe das Gefühl, dort gibt es dann nochmal mit KI, mit neuen Auswertungen, kann noch sehr viel kommen, dass wir ganz, ganz spezifisch kontrollieren können. Und gerade auch der Zusammenschluss von verschiedenen Modalitäten hat wahnsinnig viel Potenzial. Ein Ansatz, den ich probiere zu verfolgen, ist nicht einfach grundsätzlich, wir wollen keine Gesichtsfeldprogression, sondern ganz spezifisch einen Defekt beobachten. Und zwar je nach Gefährlichkeit. Also sagen wir jetzt mal, wir haben einen Defekt superior nasal, dann ist mir der weniger wichtig, als wenn wir einen Defekt haben, wirklich hart am Zentrum dran. Oder so ein Bogoskotom, das wirklich schon fast am Zentrum ist. Wenn du das superior nasal, dann kannst du immer noch mit dem anderen auch kompensieren. Es ist noch immer, was nicht so wichtig ist für den Alltag, wenn dem entweder inferior temporal, was wirklich, wo in Sachen reinläufst, über Zeugs drüber stolperst, dort kann Peripherie sehr, sehr wichtig sein. Und dann eben alles, was Richtung Zentrum, alles, was Richtung Fixation geht, dort tue ich wirklich sehr, sehr gut darauf achten, dass ich jeden einzelnen Punkt beachte und dass ich auch probiere, zu korrelieren zwischen, wo ist der Schaden hier, wenn sie mehrere Schäden haben, wo ist der Schaden im OCT zu sehen? Und dann ganz spezifisch im OCT nur den Bereich anschauen, wird jetzt der dünner oder werden die anderen dünner und ich lasse mich ablenken, oder? Dann muss ich sie wirklich, sagen wir jetzt, du hast einen 60-Jährigen mit einem Bogoskotom sehr nah am Zentrum dran, der darfst du nichts tolerieren, der wird schon garantiert die Fixation verlieren noch in seiner Lebzeit. Währenddem, wenn es ganz weit peripherisch, superior noch, dann wird es ein bisschen grösser. Kann man vielleicht ein bisschen toleranter sein, wobei auch dort ist mein Vorsatz, so einfach Progression verhindern, ist das oberste Ziel von der Therapie.
Und natürlich auch, dass man das erkennt. Du hast absolut richtig gesagt,
richtig. Das ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, der wahrscheinlich in der Schweiz weniger wichtig ist als in anderen Ländern mit schlechterer medizinischer Versorgung: Screening. Wir haben ganz am Anfang vielleicht darüber geredet, der mit einem Druck von 50 und nur noch kleine Restinsel kommt, dem kannst du nicht mehr so viel bieten. Aber früh gesehen, dort wird die Therapie spannend. Und wenn wir das schaffen, mit was auch immer, wer weiß, plötzlich kann das iPhone schnell die Sehnerven messen. Also, das ist alles potenziell vielleicht möglich. Und wenn wir natürlich auf der Screening-Seite schon sehr, sehr früh anfangen können, dann können wir jetzt kaum wirklich sehr, sehr gute Griffe bekommen.
Lorenz, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass du mit dabei gewesen bist und uns all die Einblick in die Glaukomtherapie und auch die Zukunft der Glaukomtherapie gewährt hast. Es ist sehr, sehr interessant gewesen. Also ich habe persönlich sehr viel gelernt und auch ich hoffe auch unsere Zuhörer. Lorenz, danke schön noch einmal und natürlich danke schön an alle Zuhörer, die dabei gewesen sind. Wir sehen uns und hören uns sicherlich an der SOG und die ist jetzt im August in Lausanne. Bis dann verabschiede ich mich. Und noch einmal, was ich würde sagen, ist noch einmal danke schön an Bausch & Lomb, der Podcast natürlich wie immer unterstützt hat.
Sehr gut. Ja, merci vielmals auch von meiner Seite. Sehr spannendes Gespräch gewesen. Du hast ganz am Anfang meine Lernplattformen noch angesprochen. Wenn man noch mehr dazu wissen will, ich habe entweder auf YouTube unter Learn About Eyes oder einfach auf www.learnabouteyes.com habe ich eigentlich alle Videos verlinkt. Das gleiche auch auf Instagram, hat es ein bisschen kürzere Sachen. Und dort gibt es jetzt auf learnabouteyes.com gibt es sogar einen ganzen Glaukom-Kurs, wo wirklich von A bis Z alles über Glaukom kannst lernen. Wo ich eben probiere, all diesen Leuten, die nicht an meine Vorträge kommen können, alles bis ins Detail probieren zu erklären.
Super, das ist eine ganz gute Sache. Ich habe es auch schon ein paar Mal angeschaut.
Sehr gut. Ja, danke nochmal.
Okay. Super, danke dir, danke, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne. Und bis an der SOG.